embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst.
RevLab. Als ich in mein jetziges Zuhause eingezogen bin, da entdeckten wir unter anderem in diesen Kämmerlis unter dem Dach Rosenquarze und Amethyste festgemacht an bestimmten Positionen. Wie wir erfuhren, hat die Frau, die zuvor hier gewohnt hatte, die Wohnung energetisch ausmessen lassen und ließ die Kristalle so installieren, dass sie einen optimalen Energiefluss unterstützen sollten. Dieses Zuhause sollte der erste Ort werden, an dem ich mich so richtig wirklich daheim fühlte. Heute 6 Jahre und gefühlt diverse Leben später habe ich selbst weitere Kristalle heimgebracht. Hier ein Rosenquarz, dort ein Zitrin und natürlich den einen oder anderen Bergkristall. Viel weiß ich nicht über diese Steine, aber es ist sehr deutlich, die tun mir gut. Strahlen, die Suche nach Kristallen in den Bergen, das hat in der Schweiz eine lange, sehr stolze Tradition. Also reise ich ins Wallis nach Naters, dorthin, wo das Schweizer Strahlenmuseum zu Hause ist und dessen Initiant Reinhard Eyer.
Das ist aber hier bei uns schon ein bisschen so, überall liegen halt Steine aneinander, weil das meine Welt ist jetzt.
Reinhard Eyer ist das ehemalige Radiojournalist und leidenschaftlicher Strahler.
So wie hier, da habe ich vor ein paar Wochen oben am Anergletscher gefunden, da sind ein Haufen kleine Kristalle drauf.
Wow.
Und das sind nicht Museumssticker. Aber wenn man es oben im Berg findet, weiß man meistens noch nicht so genau, wie es aussieht. Weil da ist es noch verdreckt, da ist es voll Lehm. Und dann nimmt man einfach das Stück mit. Und hier daheim tun es den Waschen, dann kommt er raus, weil es ist schon. Da sind jetzt viele Haufen Kristalle drauf.
Im und um das Haus von Reinhard Eyer und seiner Frau sind Bergkristalle in allen Varianten verteilt. Manche liegen auf dem Gartentisch, andere sind in Vitrinen ausgestellt, wieder andere dienen als Buchzeichen. Ich als Laien finde sie alle unglaublich fantastisch und bin sofort fasziniert auch vom Zusammenleben mit diesen Steinen.
Oder da haben wir einen gesehen. Und das ist dann ein besonderes Erlebnis, wenn man merkt, das ist nicht einfach nur ein Mineral, sondern es ist eine ganze Gesellschaft. Das Grüne, das ist Chlorid, das da eingewachsen ist oder drauf gewachsen ist. Und aber die Epidotstängel sind auch ein Mineral, das in der gleichen Kluft kristallisiert hat. Und es sind plötzlich die beiden Sachen da drin. Oder man findet einfach so Einzelkristalle, wie die da oben sind. Und irgendwann, wenn nicht meine Frau genug von denen, dann ist er wieder mal wegräumen. Das gehört auch dazu nicht. Das würde ehrlich gesagt hier über Bord, wenn alles würde abbleiben und ich heimtragen.
Ehrlich?
Ja.
Es sind wahrscheinlich Tausende von Kristallen, die ich da sehe. Und Reinhard Eyer sagt, er könne wahrscheinlich von allen die Geschichte dazu erzählen, wie und wo er sie gefunden hatte. Wie sucht er sich denn aus dieser Fülle aus, welche Steine in einer Schachtel auf dem Esstisch für eine Weile mit ihm sein dürfen? Steine, die er immer wieder in die Hände nimmt, anschaut, sich drin verliert.
Wenn mir die Idee hochkommt, ich habe da noch irgendetwas, das ist schön und das erinnert mich an irgendeinen speziellen Fund oder an einen speziellen Tag. Oder ich denke, naja. Jetzt waren die schon eine Woche da oder zwei. Mal ein paar neue, ich schaue mal in einen anderen Kristall hinein. Und dann wechsle ich einfach aus. Aber es ist immer hier in meiner Nähe so eine Schachtel mit Kristallen. Wenn ich am Abend hier am Tisch lese, dann nehme ich halt einen als Seitenbeschwer und einen anderen in die Hand. Und von Zeit zu Zeit schaue ich den Kristall an und dann lese ich wieder und lese den Kristall. Und ich lese ja nichts da drin, aber es ist wie so, ja, ein Erholen in der Leere, die der Kristall hat. Man schaut ja, wenn man einen schönen Kristall vor Augen hat, ich kann dir das hier zeigen. Siehst du, da kannst du hineinschauen und da siehst du ja eigentlich nichts, weil er klar ist. Man kann sich etwas vorstellen.
Ja, ja.
Aber es ist auf eine Art eine Leere und wenn du, ja, da siehst du sogar durch auf das Geschriebene, wenn du da hineinschaust. Mhm. Und dann schaust du ihn näher an und dann siehst du, ja, der war verletzt, der ist irgendwo abgebrochen. Mhm. Und da hat neue Sachen sind da angewachsen. Das heißt, der hat sich selber ausgeheilt. Das ist auch das ein spannender Gedanke. Und du siehst die ganz feinen Risse, also nicht Risse, Sätze, die durch den Stein gehen. Und du kannst dich in diesem Schauen wirklich verlieren.
Und du schaust in, was haben sie gesagt, 20 Millionen Jahre rein. Oder so. Ja. Da steckt so viel Geschichte irgendwie drin.
Ja, und das Spannende an Lehre, und das ist eine gewisse Lehre, ist, dass es Lehre schafft Raum für Gedanken. Also wenn du etwas anschaust und das ist voll Neuigkeiten, dann kannst du nicht denken.
Nein.
Das diktiert dir sozusagen das, was in deinem Kopf geschieht. Aber wenn du so einen klaren Kristall vor dir hast, dann das ist eine Leere. Und du verlierst dich in dieser Leere. Und in der Leere drin erst kann man etwas erwachen lassen. Und das kommt in dir hoch dann. Nicht? Also die Leere ist wie eine Geburtsstätte.
Ja.
Für Gedanken, für Emotionen, für Ideen, für Vorstellungen, was es auch immer ist. Ich finde, die Lehre ist etwas sehr Wesentliches für den Menschen.
Ja.
Auch die Langeweile übrigens. Wenn
absolut.
Menschen sagen,
da bin ich zu 100% einverstanden. Ja, ganz
das
genau.
Das sind die
ja.
Momente, wenn man ja. sich langweilt, da ist der Raum, in dem etwas entstehen
genau.
kann.
Genau.
Wenn man ihn nutzt. Wenn man sich nur an ihm ärgert, dann ist das eigentlich eine Verschwendung und ist schade.
Ja, ja, weil nur von dieser Lehre her ist zumindest meine Erfahrung, kann wirklich Neues entstehen oder Kreativität irgendeinen Ausdruck finden
oder so.
Ja.
Eigentlich alles, was in dir drin ist, solange du dich ablenken kannst,
voilà.
Kommt das nicht hoch.
Genau.
Oder hat es nicht Gelegenheit hochzukommen. Aber das, was in dir drin ist, kann erst dann hochkommen, wenn eben die ganzen Oberflächen einmal weggeräumt sind.
Sind denn die Steine und dieses Hineinschauen in die Leere heilig für Sie?
Heilig ist dann ein sehr großes Wort.
Ich weiß.
Ich würde nicht sagen heilig, aber es ist mir wirklich wichtig.
Ja.
Ich brauche das.
Ja.
Brauche das. Mhm. Also wenn ich einen Tag erlebe, in dem ich keine Leere habe, Dann fehlt mir etwas. Mir fehlt die Lehre.
Ja.
Also wenn ich an einem Tag mit so vielen Leuten zum Beispiel zusammen bin oder sein muss, dann lechze ich danach, dass ich wieder eine Stunde oder zwei Stunden für mich habe. Und das war früher, als ich noch als Journalist arbeitete, für mich ein großes Problem.
Ja.
Da muss man viel mit Leuten sein. Da war ich immer froh, wenn ich zurück ins Büro konnte. Und dann, aber auch da war ich dann eingespannt in dieses Denken von einem Thema. Das heißt, ich kam nicht zu mir. Das ist ein schöner Ausdruck, zu sich selber kommen.
Ja.
Man hat heute sehr wenig Zeit normalerweise im Berufsleben, zurück zu sich selber zu kommen.
Das stimmt, ja.
Und das hat mich immer gestört. Du sagst, das ist heilig, diese Lehre. Die ist sehr wichtig. Ich brauche die zu meiner Ausgleich, damit dass ich all das andere, was auch da ist, dass ich das verarbeiten kann, auf mich einwirken lassen kann. Und gerade so ein Gang in die Berge ist etwas Wunderbares dafür.
Ja.
Du hast zwar sehr viele Eindrücke, du siehst die Landschaft, aber es ist doch nicht, die Landschaft nimmt dich nicht so gefangen wie ein Gespräch, das du führen musst. Die Landschaft lässt dir Raum.
Ja.
Und ich gehe sehr gern immer wieder durch die gleiche Landschaft. Erst dann sehe ich ein paar Details.
Die
mehr.
Details, genau.
Weil sonst ist man schon abgelenkt von der schieren Größe und von dem schieren Neuen, das immer wieder Neue, das lenkt ungeheuer ab.
Das stimmt.
Aber immer wieder durch die gleiche Landschaft, da kann man sich dann drin verlieren.
Ja.
Und vor allem kann man dann auch zu sich selber kommen. Eben,
ja.
Weil die Landschaft, sie gibt nicht mehr so viel, wie soll ich sagen, nicht Ablenkung, aber neue Informationen.
Ganz genau.
Sondern sie lässt dir für dich selber an. Und ich kann denken.
Mhm.
Wenn ich den Berg hochlaufe, lasse ich den Kopf einfach frei. Und dann kommen Ideen, dann kommen Gedanken, dann kommen Emotionen. Das sind manchmal Sentimentalitäten, das kann alles sein. Ne?
Klar, ja.
Und zwischendurch kommt eine gute Idee vorbei. Und da freut man sich auch natürlich. Und ich schaue trotzdem auch noch die Landschaft an. Und dann, wenn ich weiter oben bin, wo ich weiß, dass es Kristalle hat, schaue ich natürlich wieder etwas extremer in den Fels hinein, versuche den Fels zu lesen, lerne auch da wieder etwas. Und immer, ich gehe immer, das ist vielleicht auch etwas Wichtiges, ich gehe fast immer allein.
Ja.
Und das ist ein gewisser Risikopunkt, weil dann niemand da ist, wenn dir etwas passiert. Aber das, auf der anderen Seite hat es den riesigen Vorteil, dass du eben wirklich die Zeit und den Raum für dich hast.
Ja, dieser Platz, diese Freiheit, oder? Ich habe das Gefühl, das ist das, was vielen von uns komplett fehlt, und darum werden wir so krank, also in verschiedenen Ausprägungen krank, und es ist einfach nicht lustig und angenehm, so zu leben.
Ja, aber ich
und
dann,
genau, und wo findet man diesen Platz und diese Freiheit jetzt? Für sie ist es der Berg und die Kristalle, und für andere ist es was weiß ich was, aber es ist so wichtig, dass das da ist, um gesund zu sein, oder?
Also eigentlich ist es bei jedem Menschen irgendwo da, aber es braucht einen Weg dahin.
Absolut.
Und der Weg ist wahrscheinlich steinig, nehme ich an.
Ja.
Es ist nicht so einfach, in diese Lehre zu finden.
Nope.
Viele Menschen schätzen sie auch nicht.
Viele haben Angst vor ihr.
Und als ich angefangen habe mit Strahlen, das war für mich auch mühsam, den Berg hochzugehen. Ich war ein schwerer Raucher damals, habe 2 bis 3 Pakete Zigaretten geraucht. Ja, das habe ich mir dann abgewöhnt, weil ich dann leichter den Berg hochkam. Das war auch so ein Vorteil, ein Gesundwerden am Berg und mit dem Kristall. Aber es wird dir nicht geschenkt. Also das, was wichtig ist im Leben, das wird dir nicht geschenkt. Du musst dich darauf zu bewegen. Du musst etwas machen dafür.
Ja, das absolut. Und trotzdem ist es, wenn ich mich richtig erinnere, am Telefon haben Sie Ihre Verwurzelung im katholischen Glauben erwähnt. Dort ist ja Gnade schon auch wichtig.
Ja, also eigentlich verwurzelt im katholischen Glauben bin ich nicht so sehr, nicht mehr.
Nicht mehr, okay.
Also ich bin hier natürlich in einem katholischen Land aufgewachsen.
Ja.
Und diesen Satz von katholisch habe ich, glaube ich, im Zusammenhang mit der Frage gebracht, was die Wirkung der Vorstellungskraft. Ne?
Ja, genau.
Es existiert ja diese Idee, dass Kristalle eine Heilkraft haben. Ne?
Ja.
Und das kann durchaus sein. Ich sage immer, wenn irgendetwas eine Heilkraft hat, dann wahrscheinlich das, was sich selber schon geheilt hat oder sich selber heilen konnte. Das hat ja bewiesen, dass es eine Heilkraft hat. Und ich habe Kristalle, die haben sich selber geheilt. Das heißt, sie sind irgendwann abgebrochen vom Fels, aber zu einem Zeitpunkt, als die Temperatur noch hoch genug war, dass er weiter wachsen konnte.
Mhm.
Und der Kristall hat in sich, dass er dort, wo er verletzt ist, sich wieder heilt. Das ist ein Prozess, der einfach drin ist im Kristall. Also der Kristall heilt sich selber. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist eine Idee, nicht? Und man kann an diese Idee glauben. Und die Wissenschaft weiß heute, dass der Glaube eine sehr heilende Kraft sein kann. Also man spricht in der Wissenschaft vom Placebo-Effekt, aber der katholische Glaube spricht von dem Satz, der Glaube kann Berge versetzen, das ist also auch schon da drin, nicht? Die Vorstellungskraft und die Idee, die man in etwas hineinsetzt, die kann wirklich sehr viel bewirken.
Absolut.
Und in dem Sinn kann durchaus ein Stein eben eine Heilkraft haben, wenn meine Vorstellungskraft mit ihm übereinstimmt und ihm diese Gelegenheit gibt, das zu sein. Ist ein bisschen schwieriger.
Ja. Heißt es so etwas wie, ich lasse den Stein auch einfach sein, was er ist, ohne ihm zu sagen, mach jetzt du, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass mich nicht mehr wehtut oder so. Sondern ich lasse den Stein so wirken, wie er halt wirkt, ohne zu wissen genau, wie.
Ich mache es jetzt anders.
Ich weiß nicht.
Es ist wieder eine andere Idee. Der Kristall ist eine geordnete Materie. Das ist ein Grundsatz zum Beispiel. Man weiß, das setzt sozusagen Atom für Atom, setzt sich da zusammen und bildet eine ganz klare Struktur.
Ja.
Er ist gewachsen und ist eine geordnete Materie. Und die Wissenschaft spricht eigentlich davon, dass der Aufbau vom Leben das Schaffen von Ordnung ist. Und das Sterben ist ein Verfallen von Ordnung.
Ja.
Und es ist ein Kristall, ein Ding, das 20 Millionen Jahre lang ungefähr in geordnetem Zustand da ist. Nicht? Und wenn ich das in meiner Nähe habe, diese Ordnung, da kommt es eben die Vorstellungskraft ins Spiel. Kann ich mir vorstellen, dass das auf mich auch wirkt, wenn ich das in meiner Nähe habe? Zum Beispiel so, wie ich es hier an meinem Hals hängen habe. Nicht? Ja. Ich habe ihn zwar nicht als Gesundheitsstein, das ist für mich eher so wie ein Bekenntnis, ich bin Strahler.
Ja, okay.
Und das zeige ich mit Stolz. Und ich habe aber auch immer einen im Sack, ich habe einen in der Hand, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja, das gehört zu mir oder es tut mir gut.
Ja, genau.
Aber ich käme nicht auf die Idee, dem Kristall jetzt zu sagen, heile meine Prostata. Das wäre komisch, ja.
Ja. Ist es dann wirklich die Vorstellungskraft, die da wirkt, oder ist es auch eben dieses Spüren, das Gefühl von, es tut mir einfach gut, diesen Stein in der Hand zu halten, es tut mir gut, diesen Stein zu tragen, ich fühle mich wohl damit.
Ja, das wirkt eben positiv, ja.
Genau.
Das ist sogar realistisch. Das andere ist wirklich auch die Vorstellung, dass es mir gut tut. Und ja, das ist ein bisschen esoterisch vielleicht. Aber die Medizin spricht davon, also die Heilkraft des Placebo-Effektes ist vielleicht nicht gerade gleich groß wie von einem effektiven Medikament. Aber in diesen Vergleichsstudien stellt man immer wieder fest, dass der Placebo-Effekt, also die Vorstellung, dass einem etwas gut tut, einem schon gut tut. Und das ist schon ein bisschen in dieser Kristallwelt auch Bestandteil. Aber das andere ist wesentlicher, das Gefühl, fühle mich wohl, wenn ich ihn in meiner Nähe habe. Ja. Gehört zu mir und es gibt mir Ruhe, es gibt mir Frieden. Ich bin daheim mit dem Kristall nicht gern. Aber
nicht?
Das Wort daheim habe ich nicht so gern, weil in viele Dinge, die ich sehr gern habe, nicht hineinpasst. Das Wort daheim passt nicht zum Berg.
Ja.
Der Berg ist kein Zuhause. Da kann man nicht wohnen. Da kann man sein, da muss man froh sein, wenn man da existieren kann, wenn man in dieser Landschaft drin sich bewähren kann, sich bewegen kann, ohne dass man stirbt dabei. Aber ein Zuhause ist es nicht. Nein. Aber trotzdem ist es sehr schön. Zuhause sein ist etwas ganz anderes als Leben. Leben ist etwas Kräftigeres. Das Zuhause sein ist etwas Gemütliches. Darum brauche ich dieses Daheim und das Zuhause im Zusammenhang mit dem Berg einfach nicht. Das geht nicht zusammen. Nein.
Ja, weil zum Leben wahrscheinlich oder zum Berg auch immer halt die ganze Realität, das ganze Spektrum der Realität dazugehört. Du kannst entweder eine wunderbare Zeit dort haben, mit dem Berg, im Berg, oder sterben.
Ja, aber du kannst wirklich jederzeit auch einmal sterben, weil da Dinge passieren können, die hast du nicht im Griff. Mhm. Und auch wenn du ihn sehr gut kennst, wenn du in den Berg gehst, ist immer ein gewisses Restrisiko vorhanden. So oder so. Weil auf alles kann man nicht vorbereitet sein.
Nein, und wir können ja die Natur, den Berg, alles nicht kontrollieren, obwohl wir ganz stark in dieser Illusion leben.
Nein, das können wir nicht.
Aber es stimmt nicht.
Aber ich finde es eben auch wichtig im Leben oder auch schön, dass man nicht nur da lebt, wo man die höchstmögliche Sicherheit hat, sondern da, wo man das Leben am intensivsten spüren kann oder möglichst intensiv spüren kann, wo man drin sein kann, sich selber sein kann. Ich habe nicht gesagt zu Hause sein, sondern wo man sich leben kann.
Ja.
Und dazu gehört eben ein gewisses Risiko. Das Risiko muss man abschätzen können und immer wieder in Betracht ziehen. Also das mache ich jedes Mal, wenn ich den Berg hochgehe. Ich stehe vor der Frage, riskiere ich diesen weiteren Absatz da hinauf? Und dann schaue ich hinunter, wie weit geht es hinunter, wenn der Griff nicht gelingt. Und du kannst nicht im Berg sein, ohne fast dauernd vor dieser Frage zu stehen. Aber das ist eben Leben. Und das ist Leben im Berg. Und da ist das Bewusste. Wenn ich hier durch die Straßen spaziere, gehe ich auch ein großes Risiko ein, aber es ist mir nicht so bewusst, dass mich da ein Auto überfährt.
Genau.
Und das geschieht dann manchmal. Und es sterben weit mehr Menschen auf der Straße als da oben im Berg.
Genau.
Nur ist es denen da unten nicht so bewusst wie denen da oben.
Ja, wir haben irgendwie so diese Verhältnisse völlig aus den Augen verloren oder gar nie richtig kapiert. Weil eben die Illusion der Kontrolle und Ordnung halt auch im Alltag, im ganzen Leben, die ist so stark. Wir tun ja alles so, als könnten wir bestimmen.
Und sind dann groß überrascht, wenn der Bach einmal über die Ufer geht.
Genau, solche ja. Dinge. Oder halt, ja, auch eben, wenn man krank wird oder wenn jemand ja. stirbt. Ja. Ist so, ja. Das war aber so nicht vorgesehen. Ja, so ist das Leben.
Der Berg ist eine Schule.
Der Berg ist eine Schule, ja.
Ja, ja.
Was hat Sie denn auf diesen Weg gebracht ursprünglich? Sie haben gesagt, da wird dir nichts geschenkt, du musst es einfach machen. Es ist nicht immer nur lustig.
Ja, das da.
Das da?
Die Schönheit.
Die Schönheit, ja. Die Schönheit, ja. Ja, ja. Ja, ja.
Also ich muss sagen, vorher war ich nicht so viel oben in den Bergen.
Ja.
War schon auch auf diesen oder jenen Gipfel. Aber das reizt mich einfach nicht, an den Berg zu besteigen und oben zu sein.
Mhm.
Den Berg zu besiegen, das ist ein Gedanke, der war mir nie so richtig
ja.
im Kopf.
Ja.
Also war ich eigentlich kein Bergsteiger.
Ja.
Obwohl, es hat mich immer irgendwie fasziniert. Ich habe einen Urgroßvater, der war Bergführer.
Mhm.
Und das irgendwie hat man es vielleicht im Blut, ich weiß es nicht. Aber das war nicht das, was mich hinaufgezogen hat, sondern ich musste einmal eine Reportage machen, oder ich wollte das auch mit einem Strahler.
Mhm.
Weil das ist so ein seltener Beruf geworden. Und da habe ich gedacht, gut, dann gehe ich zu dem und dann ist es am besten, ich gehe mit dem auf eine Tour.
Mhm.
Aber ich war schon vorher, ich war viel an Bächen zum Beispiel unterwegs und ich habe dieses Schwemmholz gesucht.
Genau, genau.
Und da waren ungeheuer schöne Sachen drin. Das hat mich fasziniert. Also mich hat die Schönheit
immer die schon. Schönheit, ja, ja genau.
Die hat mich
genau,
fasziniert. Ja. Man kann es fast philosophieren, was ist Schönheit, aber jetzt nur um das Prinzip zu verstehen. Also mich zieht Schönheit an. Und das waren diese Hölzer, die da in den Gebirgsbächen drin, die ich da gefunden habe. Und das waren eben auch die Kristalle dann plötzlich. Und als ich dann mit diesem Strahler unterwegs war und der mir seine Welt erklärt hat, ist mir wie eine neue Welt aufgegangen. Und da habe ich gesagt, das muss ich auch, das ja. ist meine Leidenschaft.
Ja.
Und da hat das angefangen. Ich habe den gefragt, wie mache ich das? Und ja, wie findet man? Und er hat mir letztlich gesagt, los Reinhard, du musst jetzt einfach einen Sommer lang in den Berg gehen und irgendwann wirst du dann schon etwas finden. Also gut, mache ich das, ja. Und ich bin wirklich den ersten Sommer lang, bin ich jeden freien Tag, der die Familie oder der Beruf mir ließ, bin ich hinaufgegangen.
Ja.
Ich habe alte Klüfte angeschaut, ich bin durch die Berge gezogen, ich habe nicht einen Spitz gefunden am Anfang. Bis dann der erste plötzlich, das war hier oben am Kaltwassergletscher, der erste richtige Spitz, den ich gefunden habe. Und nicht da, wo ich gesucht habe. Ich habe an eine Wand geklopft und fast einen halben Tag und ich habe die Hand blutig geschlagen,
weil
der Hammer von neben dem Meißel durch auf meine Hand schoss. Und dann war daneben so ein Wasser und da habe ich da die Hand gewaschen und dann abgekühlt da drin. Und da habe ich plötzlich etwas Glattes gespürt da in dem Wasser. Da habe ich da herumgerieben und dann hat sich das noch bewegt, da habe ich das herausgesucht. Das war ein Kristall.
Wow.
Also eine Handvoll, ein richtig schöner, großer Kristall. Und ich habe geschrien da. Das kam so wie befreit aus mir
heraus.
Mein erster schöner, großer Kristall. Aber eben nicht
geschenkt.
Da, wo ich gesucht habe, sondern daneben. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, in diesem Rinnsal da, wo das Wasser durchfloss, das sah einfach nicht nach einer Kluft aus. Und trotzdem, da war der Kristall und da, wo ich gehämmert habe, waren Nächte. Und das war das. Und dann habe ich das natürlich dann ganz genau angeschaut und gesehen, da oben biegt sich der Riss im Felsen und hat gelernt, die Spuren zu lesen.
Mhm.
Und sukzessive habe ich immer so dazugelernt. Ich habe Bücher gelesen über die Entstehung der Kristalle, weil der Prozess der Entstehung dahinter lässt Spuren im Fels drin. Und wenn man die kennt, kann man dann an der Oberfläche nach diesen Kennzeichen Ausschau halten. Mhm. Nicht? Der ausgelaugte Fels. Aber was nützt das, haben wir andere Strahler auch gesagt. Du musst schauen, da wo der Fels ausgelaugt ist. Ja, wie sieht ausgelaugter Fels
Keine
aus?
Ahnung.
Keine Ahnung. Man muss ihn einmal sehen.
Aha.
Man muss die Erfahrungen selber machen. Man muss Klüfte anschauen, sehen, wie die Risse laufen, sehen, wie der Fels aussieht, wie verläuft die Kluft, geht sie hinunter, geht sie seitlich ein. All das muss man studieren. Das ist wie die Natur der Fels ist wie ein Lehrbuch.
Und
das lernt man lesen.
Genau, ja,
und die
genau.
Erfahrung muss man sammeln.
Genau.
Und mit dem Finden kommt dann die Freude natürlich am Finden, aber was noch viel wichtiger ist, mit dem Finden kommt die Freude am Suchen. Das Suchen kann, wenn man nie findet, eine Last werden. Man sucht immer und findet nicht. Aber wenn man findet, blickt man auf den Prozess vom Suchen zurück. Und dann kann das Suchen vernetzt mit der Hoffnung des Findens bekommt eine ganz andere, neue Qualität. Und irgendwann ist es sogar so, dass du das Gefühl hast, ich habe jetzt genug von diesen Kristallen. Eigentlich habe ich genug Kristall. Ich weiß ja nicht mehr, wohin damit.
Ja, genau.
Und trotzdem das. Das heißt, das Suchen wird das Zentrale. Und ja. Das ist wirklich wichtig im Leben.
Ja, ja, ja.
Also
ja,
wenn
ja.
Das Finden das Wichtigste ist, dann das ist gefährlich. Aber das Suchen ist ein Prozess, der dir niemand nehmen kann. Das Finden kannst du verlieren. Aber nicht nur in der Landschaft.
Ja,
letztlich,
ja.
Du kannst Wörter suchen, du kannst Gedanken suchen, du kannst Absolut. Sätze suchen, du kannst im Rollstuhl sitzen und immer noch suchen. Suchen ist etwas, was du immer machen kannst. Das bist du. Also für mich ist der Strahler ein Sucher.
Ein Sucher. Aber auch eben, ich finde, das spricht mich sehr an, dass die Option vom Finden, die gehört ja. dazu. Es ist nicht nur ein Suchen ja. um des Suchens willen.
Ich komme in die Nähe von diesen Dingen. Ja, weil ich suche ja nicht nur Kristalle, ich suche auch Wörter. Das ist mir ja. auch eine Leidenschaft. Ich habe immer so einen Block mit mir da herum. Ich kann hier herumlaufen und habe immer einen ja. Stift eingesteckt irgendwo und ein Stück Papier im Sack. Und ich schaue die Dinge an und ich suche Ausdruck dafür. Und freilich ist da auch ein Finden dabei. Also wenn mir die Worte nie anfangen zu singen, dann kann ich sie vielleicht, irgendwann verliere ich dann die Lust, sie zu suchen. Ja. Also das Finden gehört schon dazu. Es verliert vielleicht mit der Zeit an Bedeutung und das Suchen wird spannender. Aber was weniger wichtig ist, ist das Haben von diesen Dingen. Das,
genau.
das ist der springende Punkt, da kippt es irgendwann dann. Von diesem Haben, man weiß dann vielleicht nicht mehr, was man damit anfangen soll.
Was damit tun?
Jetzt, wenn wir zurückkommen auf diesen Heilprozess, auf die Frage, ob das eben hilft, in den Berg gehen ist eine gesunde Beschäftigung für sich. Du ja. beschäftigst deinen Körper, das Gehen ist gesund.
Ja, ja, ja.
Sich wohlfühlen in sich selber ist wahrscheinlich ein sehr, sehr gesundes Element. Und das gehört eben auch zum Strahlen.
Ja,
das
ja.
So gesehen hat dieses Suchen und Finden und in den Berg gehen und aber auch das Suchen nach Worten oder so für den Kopf natürlich eine sehr gesunde Wirkung. Aber was ist schon gesund? Nicht? Das ist dann, wäre dann wieder eine weitere Frage. Nicht?
Das stimmt schon, aber
es tut gut, sagen wir
mal. Es tut gut,
so.
Ja. Ich fühl mich entweder wohl oder nicht.
Ja.
Ich finde, das ist so einfach.
Richtig, ja. Also in dem Sinn, ich fühle mich dann wohl.
Genau. Und wenn wir schon bei der Heilwirkung oder möglichen Wirkung von Steinen sind, haben denn verschiedene Steinarten, fühlen die sich verschieden an für Sie oder sind die alle einfach gleich?
Es sind nicht alle gleich. Also wir reden ja von Steinen und dann gibt es Stein, der einfach gepresst ist. Also so ein Kieselstein, da sind zwar auch winzige Kristalle drin,
mhm.
das weiß man, aber das sieht man nicht.
Mhm.
Aber wenn ich den anschaue, habe ich nicht das Gefühl von geordneter Materie, sondern
genau.
von gepresster Materie.
Ja, ja, ja.
Fels, das ist zusammengepresst. Nicht? Auch wenn kristalline, sehr viele kristalline Elemente drin sind. Es hängt mit dem Schauen zusammen.
Mhm.
Also, wenn ich einen Kieselstein anschaue und einen Kristall anschaue, empfinde ich nicht gleich. Ich kann zwar den Kieselstein auch da sehr schöne Maserungen finden und den auch irgendwie schön finden, aber ihm fehlt die Tiefe, die so ein Kristall hat, zum Beispiel das Hineinsinken beim Kristall, habe ich bei einem Kieselstein nicht. Und auch mag er noch so schön sein. Hat einfach etwas anderes, aber das spricht jetzt mich weniger an.
Ja.
Und dann gibt es wirklich verschiedenste Kristalle.
Genau.
Wir sprechen von über 4000 verschiedenen Varianten, wobei die meisten winzig klein sind.
Mhm.
Mich fasziniert der Bergkristall, der Quarz.
Ja. Ja. Ja.
Es gibt daneben Adular, es gibt Epidot, es gibt verschiedene andere auch.
Genau.
Und die sind auch schön, aber erstens einmal finde ich meistens Bergkristall,
ja.
wahrscheinlich weil meine Augen auf das geschult sind. Ich finde auch Adular, ich finde auch Epidot, aber trotzdem vor allem ist es für mich der Bergkristall wegen seiner Klarheit.
Ja.
Und die Form, die er hat, und die Kombinationen, die da drin sind, das alles, das fasziniert mich ganz eindeutig am meisten. Also die Strahler, die sprechen dann vom Kristaller.
Vom Kristaller, okay.
Ja, weil unter Kristall versteht man, es stimmt zwar wissenschaftlich nicht, aber verstehen wir häufig einfach den Bergkristall.
Wie sieht denn Adular aus?
Das hat dann eher so eine rhomboide Form und ist nicht, meistens nicht durchsichtig, sondern hat so einen Perlglanz. Aber ist so weiß, ja.
Wenn Sie jetzt in der einen Hand einen Bergkristall halten und in der anderen einen Adular, wie fühlt sich das unterschiedlich an? Also, ich weiß nicht, ob Sie das so benennen können, aber das nimmt mich mega wunder.
Ich schaue einfach auf den Bergkristall.
Der andere ist gar nicht.
Ich werfe ihn nicht weg. Also ich
habe
eine schöne Adulare.
Ja, ja, ja.
Aber die Anziehung ist einfach anders. Ja. Ich kann mich in dem einen dann verlieren und den anderen kann ich anschauen. Mhm. Das ist vielleicht ein Unterschied. Aber der Bergkristall ist wirklich etwas, weil er so Tiefe hat. Weil er so, ich habe schon darüber mit Leuten gesprochen, ja, was ist denn schön an ihm? Eigentlich ist es nichts. Man schaut ja durch, man sieht nichts. Also wenn dann ganz, jetzt habe ich hier gerade keinen, doch, hier habe ich hier im Hosensack auch noch einen. Ja, siehst du, du siehst einfach durch. Eigentlich siehst du nichts. Also ist nichts schön.
Ja, kann man so sagen. Könnte man so sagen.
Ja, ja, aber eigentlich ist es nichts. Es ist durchsichtig.
Durchsichtig, ja.
Ja. Und es hat, wenn man genauer hinschaut, es hat eine Form. Aber eigentlich eine sehr einfache. 6 Seiten und zugespitzt. Also fast wie ein Bleistift. Ist das genügend, um so anziehend zu sein? Warum ist der dann so anziehend? Das ist ja die Frage.
Das ist die Frage, genau. Was an dieser Ordnung macht es, dass wir das so schön finden?
Ja, was darüber ist es für kann Sie? Man eben philosophieren.
Ja, genau.
Und der Gedanke geht mir manchmal durch den Kopf, wenn ich ihn abends hier so anschaue, wenn ich dann hineinschaue. Mhm. Ja, was macht ihn jetzt schön?
Ja.
Die Klarheit zum Beispiel.
Ja, ja.
Die Sichtbarkeit des Gesetzes, das ist eigentlich ein Gesetz. Ein Kristall ist eine geordnete Materie, die nach einem Gesetz gewachsen ist.
Ja, ja.
Und da drin steckt ein Tetraeder eigentlich. Und wenn man dem nachgeht, dann ist das schon ungeheuer spannend. Das ist Silizium. Silizium ist eine Kombination von, also Quarz. Und Quarz ist eine Kombination von Silizium und Sauerstoff.
Mhm.
Und da ist in der Mitte ein Siliziumatom. Und darum angegliedert daran sind 2 Sauerstoffatome. SiO2, das ist die chemische Formel.
Mhm.
Das klingt jetzt sehr chemisch. Aber wenn dieses Siliziumatom in Kontakt kommt mit einem anderen und das sich anziehen und zusammensetzen sich und so aneinander reihen, dann hat jedes Siliziumatom plötzlich 4 Sauerstoffatome um sich. Und was für eine Form gibt das? Du hast 4 Punkte. Du bist vielleicht so jung dafür. Ich weiß, also früher hat man die Milch so in diesen Dreieckspackungen gekauft.
Nein.
Nicht? Ja. Da war eine Packung, die hat eine Grundstruktur, ein Dreieck gehabt und seitlich ein Dreieck hinauf und überall ein Dreieck.
Ja.
Das waren gleichseitige Dreiecke aneinandergereiht.
Ah.
Und das hat 4 Ecken. Und das nennt man ein Tetraeder.
Ah!
Ja. Es ist aber, dieser Kristall hat nicht 3 Ecken oder 3 Seiten, sondern hat 6. Und wie entsteht das? Und das hat man früher in den Molkereien, heute sieht man das auch nicht mehr, hat man diese Milchpackungen, diese Tetraeder, sind so eingeschachtelt gewesen in Eisenstangen. Wenn du Kubus aneinander setzt, geht das auch nahtlos.
Ja.
Aber mit Dreiecken ist das schwieriger.
Ja, voll.
Und wenn man die ineinander schichtet, geht das auch und es entsteht ein Sechseck.
Ah.
Also steckt das Tetraeder da drin,
ja,
in diesem Bergkristall. Und das ist die Sichtbarkeit von diesem Tetraeder-Gesetz.
Ja.
Im
ja.
Kristall wird das Gesetz sichtbar. Und das ist faszinierend für mich.
Ja.
Gesetz ist etwas sehr Trockenes, Nüchternes und etwas von Menschen geschaffenes.
Es klingt so, ja.
Ja. Also
zunächst.
Es gibt eben eine Ordnung, die eigentlich von Natur aus da ist und wir haben erst gelernt, sie zu sehen.
Ja.
Und wir haben Worte und Zahlen dafür gefunden. Und das ist wie ein Verstehen. Ein Gesetz zu sehen ist wie ein Verstehen.
Ja,
und das sehe ich da drin, wenn ich das anschaue, auch. Und es hat diese Schönheit einfach noch ein, da kommt einen weiteren Aspekt, eben der von der Sichtbarmachung der Gesetze. Es sind so diese Dinge, die da alle zusammenlaufen, die vielleicht die Schönheit, und das muss man die Schönheit in Anführungszeichen setzen, weil was ist Schönheit? Etwas, was dich anzieht.
Ja.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau.
Und was mich zieht jetzt zum Beispiel Verstehen sehr an.
Ja.
Ich finde Verstehen etwas ungeheuer Anziehendes. Also ich finde auch schöne Frauen schön und anziehend. Ich verstehe sie nicht immer. Manchmal das Gefühl, ich verstehe die Kristalle besser.
Es ist einfacher manchmal mit, genau, mit als Kristall. Mit Menschen. Das wird sehr kompliziert, sehr schnell.
Aber das gehört eben auch zur Schönheit. Das gehört auch zur Schönheit.
Das Mysterium, das dann schon auch immer ein bisschen drin bleibt.
Wir verstehen ja nie alles.
Eben genau.
Auch im Kristall nicht. Aber das Verstehen ist ein Annäherungsprozess, eben ein Suchen. Ein Suchen wie das Suchen von Wörtern, das Suchen vom Kristall im Berg. Ich komme immer wieder auf das zurück, das Suchen.
Ja. Ja.
Also eigentlich ist die Schönheit das, was ich suche. Und nie schlüssig finden. Wie wir Strahler, wir suchen ja eigentlich immer noch jeder nach der schönsten Kluft. Und wir werden die nie finden. Aber das ist die Schönheit. Das ist immer noch das, was wir noch nicht haben, noch ein bisschen mehr. Nicht um sie zu haben, aber eben irgendwie sie zu finden oder sie
die
zu suchen.
Die Entdeckung. Genau.
Wenn man sie dann hat, ist sie schon nicht mehr die schönste. Weil wir wollen ja noch etwas anderes, immer noch schöner und immer noch weiter.
Dieses Menschsein ist manchmal schon auch anstrengend, nicht?
Ja. Anstrengend und eben trotzdem schön, weil es lebt eben.
Absolut.
Es nicht. Wenn wir dann nichts mehr haben, wonach wir uns sehen, dann können wir uns hinlegen. Dann ist es Zeit zum Einschlafen, ja.
Wie spielt denn Gott oder das Heilige, oder mir ist es egal, wie man es benennt, wie sie in ihr Leben, in ihr Tun hinein?
Ich bin ja katholisch aufgewachsen und ich muss sagen, mit dem Werden allmählich habe ich diese Religiosität, also die Kirchenreligiosität verloren und damit auch an der Glaube an diesen Gott auf diese Art. Aber ich kann das anders versuchen zu erklären. Für mich ist Gott irgendwie immer ein Bild für irgendetwas.
Mhm.
Und ich habe mir, als ich den Kindern eben diese Kristalle erklärt, ist mir eine Geschichte eingefallen. Oder vielleicht muss man eher sagen, zugefallen. Und das ist die Geschichte von den Kristall-Coquergini. Weißt du, was ein Coquergini ist?
Entschuldigung.
Wir Walliser nennen die Zwerge-Coquergini. Das sind die Berggeister.
Okay.
Das sind kleine Kerle, die da irgendwo im Berg herumlegen.
Logisch.
Wir sehen sie nicht, die sehen uns. Aber die sind viel älter als wir. Und wir wissen nicht genau, was sie sind, wie sie sind. So wenig, wie wir von Gott wissen, wie er ist. Oder, ja. Auf alle Fälle gibt es Kristall-Coquergini.
Mhm.
Und die leben im Berginnern und die haben dort riesige Kristallanbau.
Mhm.
Die züchten Kristalle im Berg. Und das Eigenartige ist dabei, wenn ein Coquergini alt wird, dann setzt es sich hin und macht aus seinem Lebensfaden, spinnt es um sich herum und baut so einen Kristall. Und wenn es sein Lebensfaden fertig ist, dann hört der Kristall auf zu wachsen. Und es ist im Kristall drin. In jedem Kristall ist so ein Coquergini.
So gut.
Ich sehe es nicht, ich kann es nicht sehen, weil die Kerle lassen sich nicht sehen. Und das sehen auch die Kinder nicht, denen ich die Geschichte erzähle. Aber sie schauen hinein. Und sie spüren irgendetwas, eine Beziehung zu diesem Stein, da ist etwas.
Mhm,
und du fragst mich nach Gott und dem Heiligen und weiß ich was. Ich weiß auch nicht, aber ich weiß, dass wir Menschen nicht alles können. Und dass da Kräfte wirken beim Wachsen der Kristalle.
Mhm,
dass dieses Anziehen und Abstoßen und was es ist, all diese Gesetze sind im ganzen Universum drin.
Mhm.
Und irgendwo ist vielleicht eine ordnende Kraft oder was es auch immer ist. Für mich ist das Heilige und das, was ich glaube, das, was ich nicht verstehe.
Ja.
Mit dem Verstehen komme ich irgendwo hin, aber ich komme nie an ein Ende.
Okay.
Und es bleibt immer eine Lücke.
Okay.
Und diese Lücke, das ist das Coquergini im Kristall, das ist bei vielen Gott, Und bei mir einfach dieser spannende Rest, der da ist, ich kann ihn nicht benennen, aber es ist da, ich kann es nicht leugnen, weil ich es nicht weiß. Ich kann ja nicht etwas wegleugnen, was ich nicht weiß. Und ich finde es eine ungeheuer spannende Atmosphäre eigentlich, die da bleibt, ja. Das Nichtwissen.
Diese Leere.
Ja, eben diese Leere und das Nichtwissen. Das Nichtwissen ist ja diese Leere, genau. In die man immer wieder versinken kann. Und Sie können das jetzt das Heilige nennen oder Gott nennen. Ich kann ganz gut mit diesem Wort Leere, kann ich sehr gut leben, weil da kann ich versinken, ja.
Fantastisch. Das ist es.
Reinhard Eher war das, Strahlen aus dem Wallis. Merci vielmals fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. RevLab.